HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Als Maria arisch wurde, vor 80 Jahren gründeten evangelische Kirchen ein Entjudungsinstitut. Die Verantwortlichen blieben auch nach dem Krieg in wichtigen kirchlichen Positionen. Emil Nolde und die Frage, wie umgehen mit antisemitischer Kunst. Und jüdische Begabtenförderung, eine Geschichte mit Zukunft, 10 Jahre Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der falschen Gleichsetzung von Juden und Israelis. Zu unserem ersten Beitrag, und der betrifft ein dunkles Kapitel im deutschen Protestantismus. Am kommenden Montag jährt sich zum 80. Mal die Gründung des sogenannten Instituts zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben, kurz Entjudungsinstitut genannt. Ein Kapitel des evangelischen Antisemitismus, das weitgehend in Vergessenheit geraten war. Michael Hollenbach berichtet.
Die Stoßrichtung des Instituts war eindeutig. Der Protestantismus sollte von allem Jüdischen befreit werden. So verfassten die Eisenacher Wissenschaftler das Neue Testament ganz neu. Das Hauptanliegen, Maria, Josef und Jesus, wurden quasi arisiert.
Dann hat man versucht, wissenschaftlich nachzuweisen, dass die Eltern oder die Vorfahren von Jesu eigentlich aus Galiläa kamen mit arischen Wurzeln. Und erst um das Jahr 150 vor Christi seien die Juden in dieses Gebiet gekommen und hätten die Bevölkerung zwangsjudaisiert, wie es hieß.
Erläutert Dirk Schuster, Religionswissenschaftler an der Uni Potsdam. Außerdem versuchte man mit dem Stammbaum Jesu aus dem Matthäusevangelium zu belegen, dass Maria keine Jüdin sei.
Für Josef hat man diese berühmt-berüchtigte Pantera-Legende genommen, dass eigentlich er aus einem Geschlecht kam von römischen Legionären.
Diese Legende besagt, dass nicht Josef, sondern ein römischer Soldat namens Pantera der Vater von Jesus sei. Das Entjudungsinstitut wurde von 11 der damals 28 Landeskirchen gegründet. Federführend war die thüringische Landeskirche, beteiligt aber auch die damalige Landeskirche Nassau-Hessen. Das zweite große Projekt des Instituts war das radikale Aussortieren kirchlicher Lieder. Von insgesamt 2300 untersuchten Kirchenliedern fanden lediglich 5% Eingang in ein neues Gesangbuch. Alle Lieder, deren Texte, so wörtlich, zu jüdisch, zu süßlich, geschmacklos oder selbstentwürdigend seien, wurden aussortiert, sagt der Paderborner Kirchenhistoriker Oliver Arnold.
Die Gesangbuchlieder sind ja im Prinzip eigentlich voll von jüdischen Elementen. Ne? Also wenn man jetzt an Cherubinen und Seraphinen und Ähnliches denkt, also Halleluja, Amen, all diese Dinge mussten ja irgendwie überdeckt werden.
Aber auch das Lamm Gottes wurde aus den Liedern getilgt. Jesus sollte kein Opfer sein, sondern ein heldenhafter Kämpfer.
Sowohl das Gesangbuch als auch das Neue Testament war ein Riesenerfolg für das Institut. Und die große Nachfrage konnte im Prinzip überhaupt nicht befriedigt werden.
Das dritte große Projekt befasste sich mit einem neuen evangelischen Katechismus unter dem Titel »Deutsche mit Gott – ein deutsches Glaubensbuch«. Jesus wird dabei zum Heiland der Deutschen. Das Glaubensbekenntnis wird im nationalsozialistischen Sinn eingefärbt und aus 10 werden 12 Gebote. Unter anderem heißt es nun:
Halte das Blut rein und die Ehe heilig. Wahre und mehre das Erbe der Ahnen. Ehre Führer und Meister.
Man wollte eben natürlich auch im Konfirmandenunterricht und im Religionsunterricht eben auch diese Bücher einführen, weil man sozusagen die Jugend ja von Grund auf beeinflussen wollte.
Nach 1945 wurden die Mitarbeiter des Instituts nicht zur Rechenschaft gezogen, auch nicht innerhalb der Kirchen. Die meisten der Institutstheologen kamen wieder in den Landeskirchen unter, zum Teil in führender Position. Erst seit den 90er Jahren hat sich die evangelische Kirche mit diesem dunklen antisemitischen Kapitel auseinandergesetzt. Am Montag soll nun in Eisenach ein Mahnmal an das Wirken des Instituts erinnern. Zu lesen ist dort unter anderem ein Satz des Darmstädter Wortes von 1947. Wir sind in die Irre gegangen.
Das sogenannte Entjudungsinstitut wollte das Christentum von allen jüdischen Wurzeln befreien. Es wurde genau vor 80 Jahren von mehreren evangelischen Landeskirchen gegründet. Michael Hollenbach beleuchtete die Zusammenhänge. Der Maler Emil Nolde fantasierte von einer reinlichen Scheidung zwischen Juden und Germanen. Er beschwerte sich über eine alljüdische Bevormundung, hetzte noch bei Kriegsende gegen Bolschewismus, Judentum und Plutokratie. Verstörende Ansichten eines Mannes, dessen expressive Kunst zu den Meilensteinen der Moderne zählt und der lange Zeit als Opfer nationalsozialistischer Verfolgung gesehen wurde. Eine Ausstellung zur Zeit in Berlin beleuchtet Noldes Beziehung zu den Nazis. Darüber ist schon viel diskutiert worden. Sie wirft grundsätzlich die Frage auf, wie umgehen mit antisemitischer Kunst. Kann man Personen und Werk trennen? Auch im Blick auf Richard Wagner wird das ja diskutiert. Für den Historiker Julius H. Schöps, Direktor des Potsdamer Moses-Mendelssohn-Zentrums, eine nicht einfach zu beantwortende Frage.
Richard Wagner hat selbst von einem Gesamtkunstwerk gesprochen und das schloss seine eigene Person mit ein. Im Fall Nolde durfte es etwas komplizierter sein. Also ist sein Sympathisieren mit dem Nationalsozialismus, seine antisemitischen Äußerungen, schlägt sich das in seiner Kunst nieder oder nicht? Ganz einfach ist das nicht zu beantworten.
Bilder lösen beim Betrachter eine Art Kopfkino aus, sagt Bernhard Fulda, der zusammen mit Aya Soika die Berliner Ausstellung kuratiert hat. Der Besucher einer Kunstausstellung trete schließlich nicht in ein kulturelles Vakuum. Noldes Bilder weckten unterschiedlichste Assoziationen. Sein von ihm selbst beförderter Mythos um seine Person, der Bauernsohn und norddeutsche Künstler, die biblischen Figuren, seine expressive Ausdruckskraft, vielleicht Fotos aus der berüchtigten Ausstellung Entartete Kunst. Dazu zähle nun auch der Antisemitismus Noldes, der bislang nur marginal, wenn überhaupt, wahrgenommen und thematisiert wurde. Die Berliner Ausstellung rückt das Spannungsfeld zwischen Noldes Haltung und dem ambivalenten Umgang der Nazis mit ihm, die zwischen Verfemung und Huldigung changierte, in den Mittelpunkt. An Noldes antijüdische Einstellung, seiner Sympathie für den Nationalsozialismus, komme man jedenfalls nicht mehr vorbei. Ist das Werk Emil Noldes damit gewissermaßen kontaminiert?
Ich kann nur davor warnen, allzu plakativ mit Worten wie kontaminiert zu operieren oder Nolde als historische Person einfach zu pathologisieren. Er sei krankhaft ehrgeizig oder einfach verrückt gewesen. Aber klar ist, dass jetzt die berechtigte Frage im Raum steht, was die neuen Einblicke über den radikalisierenden Antisemitismus des alten Künstlers mit seiner Kunst zu tun haben.
Als ein Akt der Säuberung wirkt freilich die Entscheidung des Kanzleramtes, zwei in die Ausstellung entliehene Bilder Noldes aus dem Büro der Kanzlerin nicht wieder zurückzunehmen, wodurch die Debatte um die Ausstellung plötzlich politisch aufgeladen wurde. Doch macht es Sinn, Nolde-Bilder im Kanzleramt abzuhängen, aber alljährlich zu den Wagner-Festspielen nach Bayreuth zu pilgern?
Bayreuth ist mehr als ein Pilgerort, wo man hingeht, um einmal im Jahr Richard Wagner zu genießen, dessen Musik zu genießen, dessen Opern zu genießen. Diese Fragen, um die es hier geht, haben mit der deutschen Identität zu tun. Und insofern finde ich solche Debatten, wie sie jetzt um Nolde und sein Werk geführt werden, gut und richtig.
Emil Nolde und die Frage, wie umgehen mit antisemitischer Kunst. Einschätzungen waren das von Julius H. Schöps, Direktor des Potsdamer Moses-Mendelssohn-Zentrums. Carsten Dippel hat mit ihm gesprochen. Eine Geschichte mit Zukunft, so beschreibt sich das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk selbstbewusst. Seit 10 Jahren gibt es diese Einrichtung für die jüdische Begabtenförderung. Es unterstützt jüdische Studierende an deutschen und internationalen Hochschulen finanziell, aber auch ideell und religiös. Jo Frank ist Geschäftsführer des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks. Ich habe kürzlich mit ihm gesprochen und ihn gefragt, 10 Jahre Studienwerk, ist das für Sie schon ein Grund zum Feiern?
Ja, das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Grund zum Feiern. Das ist vor allem erst einmal ein Grund, Zwischenbilanz zu ziehen. Also nach diesen ersten 10 Jahren können wir sagen, dass diese Unterzeile, mit der wir das Studienwerk damals gestartet haben, eine Geschichte mit Zukunft, sich auch schon jetzt realisiert. Und das ist natürlich für uns jetzt schon mal ein Grund, auch gemeinsam zu feiern.
Es geht Ihnen ja eben nicht nur um die rein finanzielle Unterstützung der Stipendiatinnen und Stipendiaten, sondern es geht auch um eine ideelle Förderung. Sie wollen die jungen Menschen auch bei der Herausbildung ihrer jüdischen Identität unterstützen. Wie schwer ist es eigentlich heute für junge Juden, ihr Jüdischsein in der Gesellschaft und an der Hochschule zu leben?
Na gut, ich glaube, die Antwort muss naturgemäß relativ vielfältig ausfallen, obwohl man sagen muss, auf der einen Seite sind die Bedingungen für jüdisches Leben, gerade was auch die institutionelle Lage betrifft, in Deutschland sehr gut. Die gesellschaftlichen Veränderungen gerade der letzten 10 Jahre in Deutschland machen aber den Blick in die Zukunft auch immer wieder problematisch. Wir haben in diesen 10 Jahren eben auch diesen politischen Rechtsruck erlebt, der ganz Zentraleuropa erfasst hat und natürlich auch die Frage immer wieder dann zur Folge hat, was bedeutet das eigentlich für Jüdinnen und Juden in Deutschland? Hier ist es aber so, dass gerade die Generation unserer Stipendiatinnen und Stipendiaten sagt, für uns bedeutet das zunächst mal, dass wir lauter werden müssen, dass wir selbstbewusster werden müssen, dass wir uns auch mit anderen Minderheiten innerhalb der europäischen Gesellschaft zusammenschließen müssen, um zu sagen, wir sind hier und wir möchten dieses Land Deutschland und darüber hinaus Europa mitgestalten. Also es ist, würde ich sagen, schon eine schwere Aufgabe, aber eine, die unter der Bedingung, dass die Stipendiatinnen und Stipendiaten in diesen Willen zur Mitgestaltung haben, eine Aufgabe, die auch sehr lohnenswert ist und sehr bereichernd ist, glaube ich, für alle.
Sie sind, Herr Frank, Mitherausgeber eines Buches mit dem Titel »Weil ich hier leben will«. Darin schreiben junge Jüdinnen und Juden über die Zukunft Deutschlands und Europas. Warum sollte die bundesdeutsche Gesellschaft mehr auf diese Stimmen junger Juden hören?
Ich glaube, einerseits geht es tatsächlich darum, dass man sagt, okay, hier gibt es eben eine neue Generation von jungen Jüdinnen und Juden in Deutschland, die haben einen ganz vielfältigen Hintergrund, besonders einen vielfältigen Migrationshintergrund und haben in Deutschland aber einen Ort gefunden, in dem sie leben möchten, unter der Bedingung, dass sie diesen Raum auch mitgestalten können. Also ich glaube, dass dieses Buch auch seinen Wert hat für die nicht-jüdische Gesellschaft, insofern als dass man sagt, das Buch ist auch ein Spiegel dessen, was Zukunft bedeuten kann. Eine Zukunft, die eben offen ist für eine vielfältige Gesellschaft, zu der Jüdinnen und Juden ganz selbstverständlich dazugehören müssen. Und eine Zukunft, die aber von ihnen selbst auch gestaltet wird. Und das ist, glaube ich, das, worum es in diesem Buch neben ganz vielem anderen hauptsächlich geht.
Jo Frank ist Geschäftsführer des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks in Berlin. Das feiert gerade sein 10-jähriges Bestehen. Jo Frank ist auch Mitherausgeber eines lesenswerten Buches mit jüdischen Stimmen zur Zukunft Deutschlands und Europas. Es hat den Titel »Weil ich hier leben will« und ist im Herder Verlag erschienen. Herr Frank, danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Anschlag auf Synagoge. Vertreter des Judentums in Deutschland haben sich schockiert gezeigt über den Angriff auf eine Synagoge in Kalifornien. Das Attentat sei nicht nur ein Angriff auf die Freiheit von Jüdinnen und Juden, sondern auch auf die freiheitlich-demokratische Gesellschaft und deren Werte, heißt es in einer Stellungnahme des Zentralrats der Juden in Deutschland. Die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, erklärte, die Bekämpfung von Hass, Intoleranz und Antisemitismus bleibe eine dringende Aufgabe für alle in der ganzen Welt. Bei der Attacke nördlich von San Diego hatte Ende April ein Mann in einer Synagoge auf Besucher geschossen und dabei eine Frau getötet. 3 weitere Personen, darunter ein 8-jähriges Mädchen und der Rabbiner der Synagoge, wurden verletzt. Motiv der Tat war laut Polizeiangaben Hass gegen Juden. Letzte Überlebende. Die letzte Überlebende der Weißen Rose, Traute LaFrance Page, ist mit dem Verdienstkreuz erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Als Mitglied der studentischen Widerstandsgruppe, die vom Sommer 1942 an in Flugblättern zum Widerstand gegen die NS-Diktatur aufrief, habe sich LaFrance Page in herausragender Weise um Deutschland verdient gemacht, heißt es in einer Mitteilung des Bundespräsidialamtes. Traute LaFrance wurde heute genau vor 100 Jahren geboren. Sie hatte sich im November 1942 der Widerstandsgruppe um die Geschwister Hans und Sophie Scholl angeschlossen. Im März 1943 wurde sie festgenommen und im April 1945 von US-Truppen befreit. Später emigrierte sie in die USA. Jüdisches Leben im Bild. In Frankfurt am Main ist am vergangenen Sonntag eine Fotoausstellung über das jüdische Leben in Deutschland eröffnet worden. Gezeigt werden rund 120 großformatige Fotografien des in Tel Aviv geborenen Fotografen Raphael Herrlich, der seit 1975 in Frankfurt lebt. Zu sehen ist die Ausstellung im Hochbunker an der Friedberger Anlage. Dort stand bis zu ihrer Zerstörung 1938 die Synagoge der israelitischen Kultusgesellschaft, eine der vier Hauptsynagogen Frankfurts. Neue Honorarprofessorin. Die Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt am Main, Miriam Wenzel, wird Honorarprofessorin an der Frankfurter Goethe-Universität. Der Senat der Universität habe den Antrag des Instituts für Judaistik angenommen, teilte Universitätspräsidentin Birgitta Wolf vergangene Woche mit. Wenzel studierte Politik- und Literaturwissenschaften in Berlin und Tel Aviv. Von 2007 bis 2015 arbeitete sie als Leiterin der Medienabteilung des Jüdischen Museums in Berlin. Seit 2016 ist Wenzel Leiterin des Jüdischen Museums in Frankfurt. Verrohung der Gesellschaft. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sieht den Grund für den zunehmenden Antisemitismus in Deutschland in einer allgemeinen Verrohung der Gesellschaft. Außerdem könnten sich Gleichgesinnte heute durch das Internet schneller zusammenfinden. Klein beobachtet auch Abstumpfungserscheinungen hinsichtlich der Erinnerung an den Holocaust. Mehr als 90% der in Deutschland verübten antisemitischen Straftaten stammten aus dem rechten Umfeld, sagte Klein. 5% entfielen auf ein muslimisches Umfeld. Der Rest auf andere Kategorien, zum Beispiel linksextremistische Gruppen. Allerdings seien oftmals israelbezogene antisemitische Einstellungen unter muslimischen Zuwanderern stärker verbreitet als in der Bevölkerung allgemein, sagte Klein. Hier müsse klargemacht werden, dass judenfeindliche Sprüche in Deutschland nicht akzeptiert würden.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Ihm geht es heute um die notwendige Differenzierung zwischen Juden und Israelis.
Es ist noch nicht lange her, da geriet der französische Philosoph Alain Finkielkraut ins Visier der Gelbwesten in Frankreich. Denn der anfänglich sozialen Bürgerbewegung passierte etwas, das zuvor schon manch anderer Sozialbewegung widerfuhr. Sie wurde mit judenfeindlichen Tendenzen infiziert. Und deshalb erschallten auch bei den Gelbwesten immer wieder anklagende Rufe, die den Juden die Schuld für die wirtschaftliche und die soziale Schieflage Frankreichs anlasteten. So weit, so schlecht. Bei einer zufälligen Begegnung mit Finkielkraut allerdings brach der Hass aus linken wie rechten Demonstranten heraus und sie beschimpften den Philosophen heftig. Etwa als Faschist, der zu Hause bleiben solle, oder als dreckiger Zionist, der abhauen solle, weil er angeblich nicht zum französischen Volk gehöre. Nun ist Finkielkraut gebürtiger Franzose und ist dies zeitlebens auch geblieben. Aber das interessierte die Gelbwesten an diesem Tag nicht. Entscheidend war, dass er obendrein Jude ist. Und damit war aus Sicht der Antisemiten klar, dass er kein richtiger Franzose sein kann. Solche oder ähnliche Erfahrungen dürften wohl die meisten Juden schon gesammelt haben. Mal wird man mit den Irrungen und Wirrungen der israelischen Politik konfrontiert, mal wird man gefragt, was man hier eigentlich wolle, wobei unausgesprochen bleibt, dass man an sich ja nicht hierher gehöre. Mal wird nachgehorcht, was wir eigentlich mit den Palästinensern machen würden. Und mal werden wir aufgefordert, doch endlich nach Hause gehen zu sollen, wobei natürlich nicht der jeweilige Wohnort, sondern Israel gemeint ist. Es scheint also immer noch da zu sein, das Unvermögen anzuerkennen, dass ein deutscher Jude ein Deutscher ist. Stattdessen scheint tief im Bewusstsein mancher Menschen noch immer der Gedanke verankert zu sein, dass ein Jude eigentlich kein richtiger Deutscher sein kann. Dass er zwar in Deutschland geboren sein mag und auch hier aufgewachsen sein kann, dass er aber dennoch irgendwie nie ganz dazugehört. Irgendwo anders seinen wahren Bezugspunkt hat oder Israel seine eigentliche Loyalität gilt. Apropos Israel. Die Lust an der Gleichsetzung von Juden mit Israelis scheint ebenso wenig vergehen zu wollen. oder die Unfähigkeit der Differenzierung zwischen Juden und Israelis. Wobei, das Problem ist kein ausschließlich deutsches, wie das Beispiel aus Frankreich beweist. Es scheint vielmehr ein eigener Ausdruck von Engstirnigkeit zu sein, eine Spielart des mentalen Tunnelblicks, gepaart mit einem sehr eigenen Verständnis von Volk und Nation. Denn nicht anders ist es zu erklären, dass es vor allem die Rechtsgerichteten aller Länder sind, diejenigen also, die sich selbst ein besonders ausgeprägtes Nationalitätsempfinden attestieren, die den Begriff Juden noch immer für unvereinbar halten mit der Zugehörigkeit zu ihrer jeweiligen Nation. Obwohl, auch unter linken Utopisten findet sich ein ähnliches, wenn auch spiegelverkehrtes Denken. Dort geht es allerdings nicht um die Unvereinbarkeit von Nation und Judentum, sondern vielmehr um eine allumfassende, universale Vision, der sich auch die Juden zu unterwerfen haben, in der also die jüdische Extrawurst keinen Platz mehr hat. Oder wie es der erste Präsident der Nationalversammlung nach der Französischen Revolution, Clermont-Tonnerre, ausdrückte: Den Juden als Nation ist alles zu verweigern, den Juden als Menschen ist alles zu gewähren. Mit anderen Worten, die Heilsversprechen der Französischen Revolution, also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, gelten für Juden nur dann, wenn sie aufhören, Juden zu sein. Jüdische Nation, jüdisches Volk, Jude, Zion, Israel, Israeli, Israelit, die Begriffsverwirrung kann so manchem zu schaffen machen. Und sie läuft uns in unterschiedlichen Kombinationen und Konstellationen immer mal wieder über den Weg. Besonders beliebt ist allerdings die folgende Schlussfolgerung: Wenn Israel der jüdische Staat ist, dann sind auch alle Juden gleichzeitig Israelis. Und wenn ein Jude nicht in Israel lebt, kann er dann überhaupt ein Angehöriger des Volkes Israel sein? Also Israeli oder Israelit, was wiederum keineswegs das Gleiche ist. Und erst recht nicht dasselbe. Ein Grund für die Verwirrung könnte darin liegen, dass sich speziell in Deutschland mit Beginn der Emanzipation viele jüdischen Gemeinden als israelitische Religionsgemeinschaften bezeichneten. Israelitisch, wohlgemerkt, nicht israelisch, denn das Israelische bezieht sich auf das Land Israel, jenes Land also, das damals, zu Beginn der Emanzipation, nur als Sehnsuchtsort verstanden werden konnte. Das Land, wo Milch und Honig fließen, das in Gebeten, in Liedern und in den Heiligen Schriften eine so zentrale Rolle einnahm und das in den Vorstellungswelten der Juden überall auf der Welt der zentrale Fixpunkt war. Und das Israel, das 1948 wie durch ein Wunder wieder mit neuem Leben gefüllt wurde, aufwachte aus einem bald 2000-jährigen Schlaf als neuer, moderner Nationalstaat, als Israel. Israelitisch hingegen bezieht sich auf die Abstammungslinie der Juden. Sprich, wir haben laut der Tora drei Stammväter, Abraham, Isaak und Jakob. Und von eben diesem Jakob wird berichtet, dass er an einem epochalen Wendepunkt in seinem Leben einen neuen Namen erhielt. Nachdem er eine ganze Nacht lang mit einem Engel gerungen hatte und schließlich einen Segen verlangte, wurde ihm der Name Israel verliehen. Das heißt, Jakob, einer der Stammväter, hieß fortan auch Israel, was übersetzt so viel bedeutet wie »der mit Gott ringt«. Und dieser Gottesstreiter wiederum hatte 12 Söhne, die in just diesem Moment zu den Söhnen Israels wurden. Also nochmal. Die 12 Söhne Jakobs wurden nach dessen Namensänderung zu den 12 Söhnen Israels. Und daraus entstanden wiederum 12 Stämme, die Israeliten. Wenn wir also von Israeliten sprechen, dann meinen wir in aller Regel die Kinder Israels, die Nachkommenschaft des Jakob, die später zu einem Volk wurden, nämlich dem Volk Israel. Diese Israeliten, also die Angehörigen des Volkes Israel, sind aber eben nicht zu verwechseln mit dem heutigen Israelis. Wenn wir heute noch gelegentlich von israelitischen Gemeinden hören, dann bezeichnet das eine jüdische Gemeinde. Aber wieso eigentlich jüdisch? Eben hieß es noch israelitisch. Was denn nun? Beides. Denn ganze 10 Stämme, die aus den Kindern Jakobs hervorgingen, verschwanden im Lauf der Geschichte. Übrig blieben nur zwei: der Stamm Benjamin, ein zahlenmäßig kleinerer Stamm, und der große Stamm Juda. Und von eben diesem Juda erhielten die Juden ihren Namen. Juda, Juden. Eigentlich ist die Unterscheidung zwischen Israelit, Jude und Israeli gar nicht so schwer, oder? Da wir Juden es aber anscheinend kompliziert mögen, wurde noch ein wenig Verwirrung ins Spiel gebracht. Denn die Vorhersage des Propheten Jesaja, dass die von Gott Erlösten singend nach Zion zurückkehren würden, wurde nach rund 2000 Jahren erzwungenen Exils zwar tatsächlich Realität. Allerdings hieß der auf dem ursprünglichen Territorium gegründete Staat entgegen der Prophezeiung nicht Zion, sondern eben Israel. Und damit wurden alle dorthin zurückkehrenden Juden zu Israelis. Um es also in wenigen Worten noch einmal zu wiederholen: Ein Israelit ist ein Nachkomme irgendeines der 12 Söhne Jakobs, dessen Name zu Israel wurde. Und ein Israeli ist jemand, der im Land Israel lebt und dessen Staatsbürgerschaft besitzt. Dieser kann daneben Jude sein, muss es aber nicht notwendigerweise, denn im modernen Staat Israel leben auch Muslime, Christen, Bahai und andere. Es ist also nicht nur der Staat der Juden, sondern auch ein demokratisches Staatswesen, dessen Staatsbürgerschaft allen Menschen offen steht. Juden können also als Juden überall auf der Welt leben. Naja, vielleicht nicht unbedingt in der arabischen Welt, aber fast überall sonst. Tun sie es in Israel, dann sind sie in der Regel Israelis. In Deutschland sind sie Deutsche, in Frankreich Franzosen und in Amerika Amerikaner, es sei denn, sie haben daneben noch die israelische Staatsbürgerschaft. Jedenfalls geht die Gleichung, wonach alle Israelis Juden sind oder alle Juden Israelis, nicht auf. Bestimmt aber sind alle Juden auch gleichzeitig Israeliten, Angehörige des Volkes Israel oder Kinder Israels. Und zwar nicht des Landes, sondern der Person. Zugegeben, das Ganze ist ein wenig kompliziert. Aber warum sollte es auch einfach sein, wenn es doch auch kompliziert geht? Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.
Juden, Israelis und Israeliten. Das war in der Sendung Jüdische Welt in HR2 Kultur eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Diese Ansprache können Sie noch einmal nachlesen. Das Manuskript gibt es bei uns im Netz bei hr2.de. Und es gibt die Ansprache und die Sendung als Ganzes auch zum Nachhören als Podcast bei hr2.de und bei iTunes. Die Sendung Jüdische Welt geht damit zu Ende. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Hier geht es weiter mit der Klassikzeit. Ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.